Liebe Sportsfreunde, wir öffnen heute gemeinsam bereits Adventstor Nummer 19. In der heutigen Spezialfolge auf Schweizerdeutsch darf ich den Schweizer Snowboarder Dario Gavirzel begrüßen. Wir unterhalten uns unter anderem über seine Anfänge und er erzählt, dass er sich früh zwischen zwei Sportarten entscheiden musste: Snowboard und einer Teamballsportart. Welche zweite Sportart er am Ende schweren Herzens aufgab, um Snowboarder zu werden, wer sein allererstes Snowboard-Vorbild war und wie es sich für ihn anfühlte, zum ersten Mal ein Rennen zu fahren, all das und noch viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Adventsfolge Nummer 19. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Dario Gavirzel habe ich im August 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Dario, herzlich willkommen bei Sportsfreunde im Podcast. Schön, dass du Zeit genommen und dass wir jetzt hier bei dir im Atelier da draussen wickeln und über dich und deine Karriere als Sportler reden. Du bist Snowboarder, Wintersport. Wie bist du ausgerechnet zum Snowboarden gekommen? Was hat dich dort da nicht drüber?
Ja, zuerst mal hallo Mirko, freut mich, dass du auf mich zugekommen bist und mir geschrieben hast. Ich hätte das sehr gerne, mache ich das. Ja, wenn ich dazugekommen bin zum Snowboarden, mein Götti war Snowboardlehrer. Mhm. Und dann hat er mich immer schon fasziniert, auf ihn hochgeschaut eigentlich, in jungen Jahren schon. Also ich bin 5 und dann habe ich ihn immer so einen coolen See gefunden und dann habe ich gefunden, ja, das muss ich doch auch mal ausprobieren. Und so ist es dazugekommen.
Hast du dort schon quasi das erste große Vorbild gehabt?
Genau, ja, er war ein Vorbild gewesen. Wir haben gesehen, wie er den Bischen runterfährt. Und dort muss ich mir so sagen, mal, das will ich auch mal können.
Auf zwei Bretter hast du es nie versucht beim Skifahren, oder?
Mal, schon gerne noch früher mit zwei. Gell, okay. Die Bühne fährt man halt schon früher an Skifahren.
Okay. Ich sagen, oder?
Die Versuche habe ich schon gemacht. Aber es hat mir nie so gefallen wie jetzt Snowboard. Also, ich bin zwar eben auch gewisse Clubrennen bin ich auch gefahren. Mhm. Aber eben, es hat mir nicht den Ärmel reingezogen oder irgendwie so.
Was fasziniert dich so sehr am Snowboard? Ist es, dass man wirklich nur auf einem Brett fährt? Oder ist es, dass man sagt, Snowboarder, ja, also vor allem jetzt aus Sicht der Skifahrer, ein kleines Craziness nach, dass sie verrückter sind als Skifahrer. Ist es das? Oder was ist es am Ende?
Das ist wirklich das Gefühl auf der Kante. Aber das ist wahrscheinlich auch am Skifahren. Aber bei mir, ich sage immer, ich vergleiche es ein bisschen mit Töpffahren. Mhm. Auf die Schräglage, die wir haben. Wir kommen wirklich am Schnee und am Boden extrem nahe. Liegt wirklich voll rein und das ist einfach unglaublich, dass das Material das aushebt und auch der Körper in so eine Position hineinkommt. Und das ist für mich jedes Mal, jede Kurve ist so schön. Das Gefühl ist einfach unbezahlbar.
Und das Springen ist wahrscheinlich auch, je nachdem, ein mega cooles Gefühl, oder?
Springen ist auch ein cooles Gefühl, ja, aber dort bin ich wirklich so ein bisschen weniger. Gell? In der Luft bin ich, muss ich sagen, ein bisschen Schisser. Also alles, was die Geschwindigkeit angeht, da kann ich wirklich keine nichts. Also, ja, ich kann ein bisschen locker gerade runterfahren und das eine Auge noch schliessen, blöd gesagt. Aber alles, was in die Höhe geht, ja, tut mir ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Hast du dann Höhenangst oder ist es einfach so grundsätzlich so viel?
Ja, es liegt mir einfach nicht. Ja, ich bin jetzt nicht der, der irgendwie wie Salto reisst und Zeugs. Das tue ich wirklich ein bisschen trennen, aber das ist natürlich faszinierend, oder? Was die Freestyler machen. Denke ich jedes Mal, wow, Chapeau. Aber ich bin wirklich der, der die Füße lieber am Boden hat.
Ja. Gut, bei euch, bei den Parallelfahrern, Slalomfahrern, ist es ja auch immer wieder faszinierend, wie ihr die Piste runterfahren könnt und das Gleichgewicht. Also ich bin vor allem, wenn ich Snowboarden schaue, bin ich immer so fasziniert, was für ein Gleichgewichtsgefühl ihr eigentlich habt. Ich meine, als Skifahrer, ich bin selber auch lange ein Zeitchen Ski gefahren, da hast du zwei Bretter. Das ist zwar auch noch schwierig, aber auf einem Brett ist es mir noch viel schwieriger vor, vor allem das zu lernen als von Anfang an. Also.
Es ist ja so, das Koordinative, die Fähigkeiten haben wir sicher. Man wächst auch immer ein bisschen rein, oder? Ja, es kommt ja nicht vom einen auf den anderen Tag, gut, extrem viel Übung. Wir haben zusätzlich noch natürlich auch unser Kunditraining so ausgelegt, dass wir extrem viel auf Balance machen, dort gezielt daher schaffend. Aber ja, klar, wir haben nur zwei Kanten, oder stehen nur auf einer Kante schlussendlich, und Skifahrer haben halt immer noch zwei. Mhm. Darum ist es natürlich schon in dem Moment ein bisschen schwieriger, ja.
Mhm. Bist du deine Karriere oder deine ja, deine Karriere verlaufen, nachdem du eigentlich dir mit jungen Jahren gesagt hast, das wollte ich machen? Hast du das gerade am Anfang der Family gesagt, so Snowboard und so Schnitt? Oder wie haben sie reagiert?
Nein, bei mir war es so, ich habe recht lange Fußball gespielt.
Okay.
Team Graubünden und dann noch Team Südostschweiz als Auswahl. Dann habe ich bis zur U15 dort gespielt. Und dann ist schon ein bisschen langsam der Moment gekommen, wo wir haben entscheiden müssen. Und es war schon früher bei mir klar gewesen, dass es eher auf das Snowboard ausläuft. Ich habe nicht einmal geschaut, wo werde ich mehr Erfolg haben, sondern es ist wirklich darum gegangen, wo habe ich mehr Spass. Und das war einfach wirklich Snowboarden gewesen, das haben wir das Ärmel gezogen. Obwohl eben Fußball, der Teamsport, das habe ich auch extrem lässig gefunden. Darum die Entscheidung ist schon schwierig oder schwierig gewesen, oder, zum Treffen, um wirklich Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Aber ja, dann habe ich die Lehrstelle gesucht in Davos, sodass ich viel snowboarden kann, dass ich möglichst viel trainieren kann auf dem Schnee. Und dann hat sich das so ergeben. Dann bin ich auf Davos gegangen, die Lehre machen. Ich habe 3 Jahre lang oben gelebt, bei Gasteltern. Aber auch dort bin ich noch weit weg vom Profi. Mhm. Dort war ich einfach immer noch, ein guter Snowboarder werden. Und dann so mit 18, 19 bin ich dann irgendwie in die L-Kabine gerutscht und dann die ein oder andere Erfolg gehabt und dann ist das so.
Nadelsnackel.
Genau.
Weggegangen.
Genau, ja.
Wie war das, wo du dein Gefühl, kannst du dich zurückerinnern, das erste Mal, wo du beim Weltcup am Start gestanden bist, wo es dann nach oben gegangen ist?
Ja, das weiss ich noch, das war 2012 gewesen, in Carezza im Südtirol. Und dort waren wirklich meine absoluten Vorbilder am Start gewesen, wie Simon Philipp Schock. Also ich habe aufgeschaut auf sie und das waren die absoluten Könige für mich. Dann habe ich mit ihnen nur schon, dass ich mit ihnen zu Nacht essen und mittrainieren. Das war für mich ein absolutes Highlight. Ich bin da wirklich als Kind 2006 vor dem Fernseher gestanden, Turin, wo sie die Medaille geholt haben. Ja, ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war schon ein Highlight. Und dann konnte ich dort den ersten Weltcup machen. Natürlich extrem nervös. Nachher kann man sagen, wieso bin ich dort nervös gewesen, weil es erwartet ja eh niemand etwas von einem. Ich bin dann, glaube ich, 37 geworden oder so. Völlig
irrelevant. Ja,
aber ich habe meine Erfahrungen gemacht. Das war ein sehr cooles Erlebnis gewesen.
Und du hast gesagt, die beiden Schockbrüder, mit denen bist du auch noch trainiert und hast das Nachtessen, hast du von ihnen beiden, das sind ja wirklich Grössen im Schweizer Snowboard-Sport in den letzten 20 Jahre eigentlich gewesen. Hast du von ihnen auch etwas profitieren? Hast du mit ihnen mittrainieren können? Haben die etwas dir mitgegeben?
Ja, leider haben sie recht, nachdem dass ich eigentlich in der Dine gerutscht bin, ins A-Kader, haben sie dann bald einmal aufgehört. Mhm. Aber trotzdem haben sie noch eine Japanerin trainiert und sind darum ab und zu am Weltcup dabei gewesen. Und sind immer wieder haben sie auch den Kontakt zu mir gesucht, weil sie haben halt auch gewusst, oder, dass ich so extrem auf sie aufschauen. Und vor allem ein Philipp Schoch ist ein ähnlicher Typ wie ich, also von der Postur her und auf dem Fahrerischen. Und er hat mir immer wieder ein paar Tipps gegeben, auf der Piste über Besichtigung, und das habe ich immer extrem geschätzt.
Was war für dich der schönste Moment in deiner Karriere bisher gewesen?
Der schönste Moment? Ja, ich glaube, das ist mein erster Weltcup-Sieg in Cortina d'Ampezzo 2021. Das hat schon so eine Erleichterung, wenn einfach mal gewünscht, einfach mal der Beste bist im Rennen. Nicht Zweiter, nicht Dritter, du bist einfach der Beste und kannst einfach... Und dort war es wirklich noch so, in jedes Duell habe ich knapp gewonnen und auch... Das war immer ein Kampf, es ist mir nichts geschenkt worden, nicht irgendein Gegner ist umgekehrt und so weiter. Ich habe mir wirklich alles erkämpft, vom ersten bis zum letzten Lauf, und das war schon ein extrem schöner Erfolg. Zudem ist noch on top, ist meine damalige Freundin, die jetzige Frau, die Ladina, ist dort Dritte geworden. Mhm. Und dann ist natürlich ein Highlight, oder?
Ist sie auch im Snowboard unterwegs?
Genau, sie ist am Snowboard unterwegs, genau.
Wie ist das, wenn ich ganz kurz das Private rutschen darf, wie ist das, wenn man als Ehepaar den gleichen Sport ausübt, und dann zwar einerseits den gleichen Rhythmus hat, aber trotzdem wahrscheinlich dann auch sich Zeit muss ein bisschen einteilen für einander, oder? Neben dem Stehen, oder?
Ja, das ist noch speziell. Vor allem am Anfang war es speziell, oder? Dann kommst du in eine Situation rein, ist eine langjährige Teamkollegin ist plötzlich deine Freundin. Und dann ist auch innerhalb des Teams natürlich ein bisschen anderes Neuland, oder? Aber man muss sich reinleben. Und für uns jetzt, kann man wirklich sagen, ist auch schön, weil man kann gleich jeder hat so ein bisschen sein Freiräume. wo man kann arbeiten kann. Ich bin viel zusammen mit dem Teamkollegen, mit dem Gian Casanova. Sie ist auch mit den Frauen unterwegs. Und wir finden immer irgendwie ja, Sachen. Dann gehen wir einmal zusammen auslaufen, joggeln. Mhm. Aber schlussendlich ist es auch unser Beruf und dann tun wir das auch ein bisschen trennen zum Teil. Also logisch ist sie meine Ehefrau und liebe sie immer, egal wo wir sind. Aber ja, wenn wir dann daheim sind, dann ist das natürlich schon eine andere Beziehung, als wenn wir unterwegs sind mit dem Team.
Könnt ihr dann, wenn ihr daheim sind, weil es keine Saison ist, könnt ihr dann das Thema Snowboard hier weglassen? Das ist eigentlich omnipräsent, weil es euer Beruf ist.
Das ist schon omnipräsent. Ja, aber das soll es irgendwo durch sein. Mhm. Es ist nicht so, dass wir 24-7 vom Snowboarden reden, auf keinen Fall. Aber es ist natürlich ein grosser Bestandteil von unserem Leben. Ja, schlussendlich trainieren wir täglich für das Snowboarden. Ja, wir packen, wir waschen die Kleider, die Snowboardkleider und so weiter. Das ist natürlich immer etwas zu tun mit Snowboarden. Und wir reden auch viel darüber, was passiert ist, was noch ist. Ich glaube, wir können es da beide sehr gut unterstützen. Und es hilft, ich glaube, beiden extrem.
Sind ihr dann, wenn es ja so ist, sind ihr wahrscheinlich dann mit den Männern im Weltcup unterwegs und sie mit der Frau Weltcup? Treffen ihr, kreuzen ihr euch im Weltcup irgendwie ab und zu? Oder?
Bei uns ist es sogar anders als beim Skifahren. Mhm. Bei uns ist wirklich, wir haben mit der Frau zusammen haben wir trennen.
Okay,
ja, ja, das okay. Ist so anders. Wir wissen eben viel nicht. Und ja, darum, wir sind eigentlich wirklich extrem halbe Jünger am gleichen Ort.
Ja.
Es ist sogar so, sie, die Frauen starten immer vor uns Männer. Mhm. Und
Ladies first.
Ladies first, genau, da sind wir Gentlemen genug. Und ja, darum sind wir immer in der gleichen Rennort und können viel Zeit miteinander verbringen.
Wer ist für dich, wenn du zurückschaust, der Trainer vielleicht gewesen, der dir, ob es jetzt sportlich oder auch sonst, am meisten weitergebracht oder am meisten gegeben hat für deine Karriere nachher?
Das ist eine gute Frage. Aber ich muss wirklich sagen, es hat viele Trainer gegeben in meiner Karriere, die mir extrem geholfen haben. Es sind die ersten Trainer natürlich extrem prägend. Oder die, die noch mit der Trillerpfeife, wenn man die Böhler mit der Trillerpfeife hat, ja, hat das Startsignal mit der Trillerpfeife gemacht und gesagt, wenn man rausgeht, ist, wenn man so aufsäckeln zum Start, man nicht mit dem Lift gehen. Das ist natürlich sicher prägend als junger Bub. Aber dann auch, klar, in einem Alter von 16, 17, wenn man langsam ein Talent entwickelt und langsam den Schritt soll machen in Europacup oder Weltcup. Der Trainer Hans-Jürg Berger, der mich dort zum zweiten im Europacup-Gesamtwert gebracht hat. Christian Rufer. Nein, also ich habe wirklich ein paar sehr gute Trainer gehabt. Auch der jetzig bringt mich noch weiter. Obwohl jetzt ist wirklich so, wir alle natürlich im Weltcup wissen schon viel, haben schon viel Know-how. Und dann ist natürlich wirklich, geht es um Feinschliff. Und dann ist das natürlich viel schwieriger oder für einen Trainer, um dort noch Zugriff zu kriegen.
Kann ich mir vorstellen.
In jungen Jahren, da bist du noch so offen für alles. Und, ja, du bist das jetzt sicher eine Challenge. Ja.
Was bist du für ein Typ Snowboarder oder auch Typ Mensch? Bist du eher einer, der mega mutig ist und sagt, hey, das mache ich, da gehe ich runter und ich will das und ich bin voller Energie? Oder bist du eher so ein Zurückhaltender, der sagt, ja, du, lass immer für dich, schau mal, komm dann nachher. Also, welcher Typ Mensch bist du oder Typ Sportler?
Hey, ich bin zu 100%, dass du zuerst gesagt hast, der Mutig, der vorangeht. Auch manchmal völlig selbst überschätzt. Ja, ich bin auch der, wirklich, der ja, von vorne das Team her steht und einen Lauf eröffnet. Auch wenn zum Beispiel die Piste eisig ist oder steil und alle sind ein bisschen unsicher, ist es fahrbar. Ich bin meistens der, der wirklich so sagt, okay, ich gehe. Obwohl ich eigentlich auch ein bisschen Respekt habe und zum Teil fast ein bisschen Angst, aber ich gehe. Und das brauche ich jedes Mal. Und das, ja, das bin ich ein bisschen vom Typ her. Ja, ich bin schon der Mutig, ja.
Wie war das, also wie ist das allgemein in der Entwicklung von dir, gewesen, was das Training angeht? Es gibt sicher auch Sachen beim Training, die dir auf Deutsch gesagt, auf Schweizerdeutsch gesagt, anschissen. Hat man sich dann mit dem irgendwann abgefunden, wenn man sagt, hey, ich mache das für den Erfolg? Oder gibt es halt immer noch Trainingssachen, wo du sagst, eigentlich absolut keinen Bock auf, was weiß ich, Handeltraining oder Konditraining oder 15 Kilometer laufen oder wie auch immer, was es dann ist.
Ja, das gibt es immer noch, das auf jeden Fall. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so einen Grind entwickelt, das lässt mir dann das Gefühl nicht zu, dass ich das Training wieder auslasse oder eine Wiederholung weniger machen würde. Da bin ich viel ja, irgendwie ehrgeizig und da habe ich ein bisschen Flick weg. Also wenn ich morgen, ja klar, auf dem Plan quasi steht, du machst das und das, dann mache ich auch das und das. Das ist mir so klar. Aber es hat sich schon entwickelt. Früher, in jungen Jahren, bin ich Fuhlen sehe ich. Also Fuhlen, ja, habe nicht viel gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich, glaube ich, bis 16 habe ich auch noch nicht gross trainiert. Würde jetzt auch, ja. Aber das war bei unserer Generation auch noch anders gewesen. Ich bin da auch nicht irgendein Gefäß drin gewesen, wo das... Das war ganz normal gewesen. Man hat dann einmal angefangen mit ein bisschen Gym und so weiter. Man hat alles müssen selber organisieren. Darum ja, ich hatte mein Fußballtraining gehabt und bin ein bisschen Shooter mit den Jungs.
Und ob dann hat das irgendwann...
Es hat sich jetzt entwickelt und nicht extrem, ja, ich würde schon sagen, pflichtbewusst. Ja, und trainiere schon viel, habe ein hohes Pensum, ja. Obwohl, Snowboarder, oder? Schlussendlich, ich muss Snowboarden können. Und das ist ein kleiner Teil, klar, man muss fit sein. Aber man muss jetzt also auch nicht überbewerten und man müsste eigentlich nicht, sage ich jetzt mal, in dem Umfang trainieren, wo ich es mache. Aber ich sage immer, auf 100% gehen, egal was du machst, das ist das Wichtigste.
Das finde ich eine gute Einstellung, dass man sagt, wenn dann mache ich es 100% genau. Und nicht anders, oder? Ja. Könnt ihr, ob es jetzt mit deiner Frau oder im Team sonst, lernt ihr auch voneinander, also im Sinne von Trainingssachen oder hey, der trainiert jetzt an dem Spezifischen, der schaut mir jetzt da genauer an, weil ich bin dem auch noch ein bisschen, ich will dann auch noch ein bisschen besser werden, also schaut ihr aufeinander etwas voneinander ab?
Eigentlich schon, ja. Ich bin extrem einer, der rumschaut, wo die Fühler ausstreckt. Das heisst nicht, dass ich kopiere, sondern mehr, ja, ich rede auch mit den Leuten. Wie machst das du? Und überlege mir auch Sachen. Aber es sind nicht einmal Teamkollegen in dem Sinn, sondern auch wirklich die Ausländer. Ich schaue, orientiere mich halt auch an den Besten irgendwo durch. Und bei unserer Sportart ist es so, dass wir extrem viele haben, die extrem routiniert sind, die gut sind. Und ja, Benjamin Karl über 40, Andreas Promaker über 40. Und das sind so die Leute, die schaue ich her, ich schaue auch Videos von ihnen, ich rede auch mit ihnen. Und das inspiriert mich schon, ja.
Und was haben Sie auch schon dir bestimmte Tipps geben, die dir geblieben sind? Also muss ja nicht mal etwas zum Fahren sein, sondern auch mental mit ihrer Erfahrung, wenn sie schon über 40 sind, wahrscheinlich schon seit 20 Jahren mit dabei sind.
Ja, so konkrete Tipps kann ich im Fall jetzt fast nicht sagen, aber sicher auch prägende Figur schon, der Nevin Galmarini vom Team. Bei ihm war einfach, für mich ist er einfach nicht der unglaublich talentierteste gewesen, sagt er auch für sich selber oder und auch für Körpergröße und alles. Er war nicht der Grösste und alles, aber er war ein extremer Schaffer und einer, der halt auch alles immer umgekehrt hat. Oder er hat jeder Rappen, oder so, man hat rumgedreht und das Material hat er immer genau angeschaut, viel dort in die Materie reingegangen und das war für mich sicher auch inspirierend gewesen. Und dann habe ich gewusst, hey, Material, ich mache nicht nur das oder bestelle nicht nur die Bretter quasi, die mir der Lieferant oder der Bretthersteller gibt, Kessler in meinem Fall, sondern ich rede wirklich jetzt auch mit denen, ich will testen und das hat der Nevin zum Beispiel extrem gut gemacht.
Das hast du dann abgeschaut?
Das haben wir abgeschaut zum Beispiel, genau, und kopiert. Jetzt bin ich eigentlich ja, ein extremer Tester. Ich teste extrem viel, auch gerne und bin dort mit Kessler zusammen seit Jahren jetzt sehr viel am Arbeiten. Ja.
Bist du dann auch, also testen kann ich mir vorstellen, vor allem im Sommertraining dann auf dem Gletscher und so, oder auch schon?
Ja, vor allem im Frühling, fast in der Saison, wenn die Bedingungen noch gut sind. Aber ich tue auch während der Saison viel. Also die letzte Saison habe ich viel während der Rennen einfach Sachen getestet. Auch vor der WM habe ich gerade noch 3 Tage vor der WM ein neues Brett gekriegt.
Okay, fest im Jahr.
Ich bin schlussendlich gefahren, weil es mir gefallen hat. Und es war auch eine gute Entscheidung gewesen. Aber ja, ich glaube, das hilft. Du musst wirklich Snowboards auch in Rennbedingungen testen können, oder? Und nicht nur immer im Testverhältnis im Training. Ja.
Genau.
Auch im Rennen dann. Ja.
Wie läuft es im Rennen dann?
In so einer anderen Paar Schuhe. Ja.
Was ist für dich die schönste Strecke oder die schönste Bergstation?
Die schönste ist wirklich fast die Schule. Engadin. Das ist so ein schöner Hang.
Bei dir daheim sozusagen auch noch?
Fast. Ja, Engadin ist schon nicht gerade um die Ecke, ich als Kurer. Aber gleich, Heimrennen ist Heimrennen, ja. Und jetzt wir haben schon lässig mit 2 Heimrennen mittlerweile, Davos und Schule. Aber die schönste Strecke ist eine Schule, würde ich sagen. Aber die coolste Atmosphäre haben wir in Davos. Also ich glaube wirklich, beide Heimrennen sind ein absolutes Highlight für uns. Und persönlich habe ich jetzt bei beiden Orten können mal auf den Podest fahren. Schule cool, ich glaube 2-mal. Und darum ist schon lässig, ja.
Kann man Davos oder Schule von der Atmosphäre fast schon mit Skifahrer Adelboden oder Wengen vergleichen, oder ist das
nein, niemals. Der ist so gegriffen. Das ist etwa ein Ein Zwanzigstel davon, ja. Das ist, also den Monat haben wir vielleicht 3000 Zuschauer, gell? Das ist eine schöne, ja, schöne Nummer, muss man sagen. Das ist schön voll. Aber Adelboden hat ja vielleicht 15, oder?
Ja, ja.
Das ist nochmal eine andere Hausnummer, ja. Nein, aber ich vergleiche auch Snowboard und Skifahren kannst du auch nie vergleichen. Das ist wie Handball wirst du auch nicht vergleichen mit Schwimmen oder irgendwie so. Das ist für mich ganz etwas anderes, ja.
Stört das dich oder Leute im Snowboard-Weltcup ab und zu ein bisschen, dass das Skifahren so das Aushängeschild ist, nicht nur bei den Leuten, sondern auch medial, dass das mehr beobachtet wird als Snowboarder? Oder sagen dir, hey, ist voll okay, dann können wir wenigstens im Schatten vom Skifahren in Ruhe unsere Sachen machen?
Nein, stören eigentlich nicht. Also wir sind ja am Gefäß, Whisky oder dank der Skifahrer, oder geht es irgendwo durch auch gut, weil wir müssen ja bewusst, die Verbandspartner würden nicht so viel reinzahlen, wenn sie Snowboard unterstützen würden oder müssten. Aber ich glaube, der Vergleich ist der, der uns stört. Oder eben immer bei uns ist halt vor allem, weil wir das Alpin drin haben, das Snowboard Alpin, dann haben viele das Gefühl, Ski Alpin, aber das hat völlig nichts mit dem zu tun. Das ist komplett eine andere Sportart. Wir trainieren zwar ähnlich im Sommer, aber es ist komplett etwas anderes. Und darum, das ist mir vielleicht auch so ein bisschen nervt. Oder? Und vor allem, dann ist noch aufgehoben, parallel Event bei den Skifahren.
Ja. Und dann genau so ähnlich ist wie im
Snowboard. Ja, bisschen probiert. Das ist ja eine Kopie einer von uns, weil die Sportart von uns gibt es ja schon viel länger. Und das ist so ein bisschen das Nervige. Aber die Skifahren an sich, hey, ich bin ein grosser Skifan. Ich schaue auf verschiedenes Rennen. Meine Cousins sind auch Skifahrer. Also ich bin da natürlich ein riesen Fan. Ich kenne auch mittlerweile ein paar super Skifahrer und sind so bescheidene, coole Typen. Darum, ihnen mag ich auch den Erfolg gönnen. Das ist null. Bei uns ist das null nicht. Es geht nicht irgendwie darum, die haben mehr, wir haben weniger. Aber einfach eben der Vergleich ist ein bisschen mühsam mit der Zeit.
Ich habe mir schon gedacht, bei der Vorbereitung auf heute, Gavi erzählt, der Name kommt mir bekannt vor.
Ja.
In dem Fall sind die Skifahrer, Brüder, sind das deine Cousins?
Genau, ja. Ja. Gino und Mauro sind Cousins, ja, väterlicherseits. Ja, enges Verhältnis schon aus der Kindheit und natürlich eben, da tut man immer sich austauschen. Es geht auch schnell mal um den Sport. Das ist natürlich auch im Privaten, haben wir ja, da immer wieder eben, wie geht es dir, wie haben die erst und so weiter. Mauro hat ja aufgehört, Gino und dann verletzt, aber ist auf einem guten Weg jetzt zurück. Ja, da wünscht man sich immer das Beste.
Aber man trifft sich nicht irgendwie innerhalb von einer Saison Skifahrer und also Ski-Alpin und Snowboard-Alpin irgendwann mal zufällig im Weltcup oder so?
Im Weltcup weniger, aber sonst so. Also natürlich Weihnachten verbringen wir immer zusammen und jetzt Gino und Mauro. Aber auch sonst, ab und zu eben gehe ich Tennis spielen mit dem Tommy Tummler. Also ich treffe, man sieht sich schon immer wieder. Jetzt vor allem die Zeit jetzt, im Herbst sehen wir sie viel, auf den Gletschern natürlich. Aber nachher im Winter sind sie natürlich sie so weg und wir an einem anderen Ort. Ja, genau.
Gibt es in eurem Weltcup ein Pendant zu so Strecken wie Kitzbühel und Wengen? Also weißt du, von der Intensität, von der Schwierigkeit her? Gibt es das auch bei euch?
Hey, ja, vielleicht Carezza, so ein bisschen im Südtirol. Das ist, also nein, ich will es nicht vergleichen mit irgendeinem Kitzbühel. Aber es ist einfach dort, das einzige Ding ist aber zu steil und danach geht es in die Fläche raus. Aber nein, wir haben mittelsteile Hänge, eher flach. Aber eben, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist natürlich völlig eine andere Sportart. Ich kann steile Hänge fahren, also ich gehe gerne steile Hänge runter. Aber natürlich, also wenn bei uns so mit dem Eisbalken rein würdest gehen, dann wäre es nicht ganz so lustig. Ja. Ich glaube, die Skifahrer würden es auch nicht so lustig finden, wenn sie nur eine Kante hätten.
Ja, gut, so stimmt. Ja.
Das glaube ich auch. Schon ein bisschen Nachteil.
Ja. Apropos lustig, was ist für dich, kannst du dich erinnern, was ist für dich vielleicht der lustigste Moment bisher in deinem Weltcup oder deiner sportlichen Karriere gewesen, wo du sagst, ich trotzdem denke, lache mich jetzt noch kaputt?
Ja, vielleicht im negativen Sinn. Okay. Ja, jetzt lache ich darüber. Ja, aber es war so, dass ich einmal im Rennen im Viertelfinal bin ich gegen einen Italiener gefahren. Und dann bin ich, schon gemeint, ich habe gehört, nebendran, wie es wegrattert. Also, dass er einen Fehler, grossen Fehler hatte. Und dann habe ich ein paar PS rausgenommen. Dann bin ich schon ein bisschen auf sicher gefahren, schon im Kopf, wenn ich im Halbfinal war. Ich habe studiert, ja, dann fahre ich das so und so und so. Haben den Gegner wirklich völlig ausblendet, weil ich gemeint, der ist jetzt weg, der ist ciao, tschüss. Und dann bin ich zwei, drei Tore vor dem Ziel schon halb aufgestanden Und irgendwann merke ich, Scheiße, jetzt ist der links gerade neben mir auf der gleichen Höhe. Aber es ist schon die Ziellinie gekommen und ich habe 300 verloren. Und das war wirklich der bitterste Moment vor der Karriere. Jetzt lache ich drüber, aber eigentlich ist es immer traurig, weil dort habe ich wirklich schon Top 4 Platzierung. Am ersten Rennen ist das gewesen, habe ich dort verpasst. Ja.
Hast du dann zusammen schon den Rennen bekommen?
Nein, der hat mich nicht mehr zusammenschießen. Das war wirklich so gewesen. Hey. Ja, Dario, das passiert jetzt nicht mehr. Und das haben wir mehrere gesagt. Und ich glaube, mir ist wirklich am schlechtesten gegangen von allen Leuten. Also, da hat mich niemand zusammenschießen.
Oh mein Gott. Hast du dir aber das ist schnell wieder aufrappeln
können? Ich muss ehrlich sagen, es hat mich dort ein bisschen gebraucht. Ja. Weil ich mir gefunden habe, logisch, Fehler passieren im Leben. Und ich bin so auch erzogen worden, dass hey, Dario, Fehler passieren. Das habe ich eine recht coole Erziehung geniessen, dank den Eltern. Aber gleich, ich meine, der Fehler ist schon ein bisschen so, wow.
Das ist fast so wie im Tennis Unforced Error, oder?
Also genau. Ungezwungener Fehler. Ungezwungener Fehler ist wirklich so, ja. Das ist, ja, darf einem fast nicht passieren. Aber es ist halt schon so, bei uns, die Lehre, also das Ding ist einfach gewesen, jetzt auf jeden Lauf, egal was ist, einfach durchzügen und ein Ziel, nach dem Ziel einen Schluss, fertig.
Ich stelle mir das nur beim Skifahren ist auch schon gedacht, das ist ein mega komisches Gefühl, wenn du nebendran eben Parallelslalom dort deinem Gegner gerade nebendran hast. Mit Snowboarder sind das ja gewöhnt. Mhm. Wie ist das denn für dich? Kannst du dich oder kann man sich als Fahrer dann wirklich komplett am Start auf sich konzentrieren und geht nur seinen Weg runter, seinen Lauf und schaut nicht links oder rechts? Und da hat man schon ab und zu so den Drang zum Überschauen und so. Wie läuft es, wenn du jetzt gerade gesagt hast, ist jetzt gestürzt oder nicht? Also ja. Hat man da ab und zu so den Drang zum Überschauen?
Also es ist nicht mal, dass man überschauen muss. Man hat den Gegner einfach grundsätzlich haben wir schon einen Blickwinkel. Es kommt ein bisschen davon an, ob er links oder rechts ist von einem, wie man halt steht. Ja. Aber meistens sieht man den Gegner so ein bisschen im Sichtfeld oder vor allem man hört ihn.
Ja.
Wenn man nicht gerade so einen zornigen Helm hat, wie ich damals bei dem Rennen. Weil dort habe ich wirklich nichts gehört. Ja. Und das war vielleicht auch das Problem gewesen. Nein, aber man nimmt den Gegner schon wahr und das ist auch völlig okay. Das, also mich stört das nicht. Im Gegenteil, zum Beispiel in der WM hatte ich Erfahrung im Viertelfinale gegen den Felicetti, den Italiener. Habe ich gewusst, wir sind gleich auf und ich gewusst, jetzt muss ich einen Gang aufschalten. Weil wenn ich das nicht wahrgenommen hätte, wäre ich wahrscheinlich in der gleichen Pace runtergefahren und hätte das Duell verloren. Mhm. Oder so habe ich jetzt mit 200 gewonnen.
Gewöhnt man sich eigentlich daran, dass so Rennen um Hundertstel, wenn nicht Tausendstel teilweise entschieden werden, dass das so eng ist? Weil das sind Wimperschläge teilweise, oder? Und klar, wenn man sie gewinnt, umso schöner. Aber wenn man dann so um Hundertstel, Tausendstel verliert, dann denkt man, ey, das ist ja nichts, das ist kein paar nichts.
Ja.
Kann man sich da gewöhnen, also etwas?
Ja, das ist Sport. Man gewöhnt sich schon ein bisschen dran. Ich habe schon viel, in meiner Karriere viel Duell, ganz knappe Duell verloren, aber auch ganz knappe Duell gewonnen. Und ich sage immer, irgendwann kommt es zurück, wenn man mal knapp verliert, dann gewinnt man das nächste dann wieder. Ja, aber es macht es ja genau auch spannend, finde ich. Und wir haben wirklich in unserer Sportart, es ist wirklich lässig mittlerweile, die Läufe sind gleich und es gibt so knappe Duell. Und ich finde, das ist genau die Faszination eigentlich, ja.
Gibt es im Weltcup, du hast gesagt, du schaust auch auf die internationalen Konkurrenten.
Ja.
Gibt es dort jemanden, wo du besonders, wo jetzt noch fährt, wo du besonders gut findest oder sagst, wow, also was, wie der fährt oder wie lange der schon fährt und wie der das macht und so, wo du besonders, ich sage jetzt mal ganz plakativ, anhimmelst?
Ja, es ist schon so, der Andreas Promecker ist Österreicher. Er ist meines Wissens 44, also ein stattliches Alter. Aber er hat eine Technik, das ist unglaublich, sehr fein. Und vor allem bei ihm ist es das Eindrückliche, dass er auf allen Verhältnissen liefert. Einfach. Es gibt nicht irgendwie, wenn es mal so und so ist, oder Kurssetzung, drehend oder gerade, dass er nicht performt, sondern er performt immer. Und bei ihm ist auch noch das Coole, er kann immer einen Gang aufschalten.
Und ja.
Und nein, das finde ich extrem eindrücklich. Seine Technik ist schön. Er hat vielleicht nicht den schnellsten Schwung, aber er ist einfach konstant. Das ist auch das, was ich her will. Weil bei mir ist es eher so, dass ich sehr einen schnellen Schwung habe. Dass ich ist von mir einer der schnellsten, aber zu wenig konstant. Oder? Und darum habe ich auch noch zu wenig Erfolg.
Und das
will ich will auch dort die Konstanz herkriegen wie er. Und vor allem ist er was ich halt sehr wichtig finde, immer, er ist so ein fairer Sportler. Mhm. Auch wenn er verliert, dann umarmt er einen und wünscht ihm viel Glück. Und ich finde das zum Teil fast wichtiger als alles andere. Mhm. Mir ist es auch wichtig. Ich will nicht nur erfolgreich sein, sondern ich will auch ein cooler Teamplayer oder cooler ja, Sportmacher sein. Und das ist er eben genau und darum eine grosse Respektsperson für mich.
Ist das dann eher selten in eurem Sport, dass eben das Thema Sport mal fair oder also ich kann mir jetzt vorstellen, es ist wahrscheinlich selten der Fall, dass es nicht Handshake gibt oder so oder dass es Unfairigkeit oder so Missgunst gibt, oder?
Nein, also bei uns, es ist allgemein wirklich sehr ein fairer Sport. Ich habe wirklich fast noch nie einen Gegner gehabt, der irgendwie komisch reagiert hat und so weiter. Also ich verzeihe das natürlich auch, wenn man, klar, man gibt einen Handshake, das ist das Mindeste, aber es gibt natürlich den Handshake und den. Und das ist auch völlig okay, wenn jemand mich vielleicht einmal nicht gerade so lange anschaut. Oder, weil ich weiss ja, wie das ist als Athlet. Da ist man frustriert und nachdem haben wir einen blöden Fehler gemacht und verloren. Das ist ja völlig okay. Also das ist man Sportler genug oder ja, Mann genug, so kann man darüber stehen. Aber alles, was dann nach dem Rennen ist, da tut es sehr fair, dann auch ablaufen und die Kollegialität ist wichtig. Und das haben wir wirklich, so eine coole Sportart. Wir sind so gut untereinander und ich schätze extrem viele Leute und ich glaube, ich werde hoffentlich auch geschätzt. Ja, eben mir ist das halt auch wichtig. Ja.
Mm-hmm. Wie war das, wo du das erste Mal vor einem Mikrofon gestanden bist nach einem Rennen oder nach einem Weltcup, also wo die Medien quasi Thema geworden sind für dich, bist du dann dort auch eher so der lockere nach außen Typ gewesen, oder mehr so der Schiri, muss ich jetzt wirklich dort an die Kamera, muss jetzt jemand sagen, ich will eigentlich nicht?
Nein, ich glaube grundsätzlich schon jeder locker gewesen von Anfang an. Ich hatte es noch gerne, wenn jemand da gestanden ist. Bei uns klar ist, es kommt mit dem Zug bei den Grossanlässen, WM, Olympia. Es sind vor allem die Medien, vor allem von der Grösse, also SRF ist dort. Aber ich finde das zum Teil noch ein cooles Ventil, oder? Wenn du nach dem Lauf kannst du den Lauf noch analysieren und das ist dann manchmal extrem gut. Oder? Du kannst einmal darüber reden und dann eine Luft rauslassen. Aber nein, das glaube ich schon recht locker haben wir gemacht. Ja.
Luft rauslassen, bist du auch mal ein bisschen lauter geworden vor der Kamera?
Nein.
Als man richtig angeschissen hat.
Ja, vielleicht habe ich schon. Also, man hat es mir sicher in den Augen angesehen. Ja. Nicht irgendwie, ich kann das Ding schon einordnen. Und ja, vielleicht habe ich dann mehr so der, der einen dummen Spruch bringt.
Ja.
So ein ironischer Spruch. Aber nein, nicht laut, weil wenn ich hässig bin, bin ich ja nur hässig auf mich selber. Es gibt ja nie etwas einen Grund, ja, dass ich für jemand anders hässig sein soll. Darum muss ich sicher nicht vor der Kamera da irgendwie rumschreien. Oder so.
Bist du dann nach dem Rennen, wo du gesagt hast, gegen den Italiener, den du vergeben hast, bist du dann auch noch interviewt auf einer Kamera gestanden? Oder?
Nein, zum Glück nicht. Da bin ich schon froh gewesen, weil dort habe ich wirklich gerettet. Also ich weiss einfach noch den Moment, oder bin ich mit dem Licht wieder raufgegangen.
Mhm.
Und dann hat es viele Kinder da unten dran gehabt und die haben mich dann so angeschaut. Und ich habe mich auf den Boden geschämt. Oder? Das war so ein bisschen ein peinlicher Moment von mir. Und denke, nein, jetzt ist mir das wirklich passiert. Oder? Aber ja, eben, shit happens. Ich glaube, uns allen ist schon Sachen passiert, die ja, kann passieren. Ja. Darf nicht, soll nicht und wird mir auf jeden Fall nicht passieren. Ja. Und das Gute ist, es war ja keine Olympia, keine WM. Es war schlussendlich in Anführungs- und Schlusszeichen nur aus Weltcuprennen. Yeah.
Das erste Olympiarennen, kann ich mir vorstellen, ist nochmal etwas Schönes, nochmal etwas Besonderes, mehr besonders als jetzt Weltcup. Wie war das gewesen? Hast du dich dort besonders darauf gefreut, darauf vorbereitet? Oder bist mindset-mässig, du stell einfach vor, es ist Weltcup, es ist jetzt nicht Olympia, es ist Weltcup, fahr einfach runter und gut, oder?
Ja, ich habe es mir gewünscht, dass ich in den Tunnel hineinkomme und in das Tunnel hineinkomme, aber schlussendlich haben wir fast in die Hose geschissen.
Ja.
Nein, ich bin dort am Start oben gestanden und dann habe ich, glaube ich, die Nummer 18 oder so gehabt und dann habe ich die ersten noch geschaut und dann habe ich wirklich einfach gedacht, boah, die fahren so stark. Irgendwie kann das nicht so gut. Also dort bin ich wirklich noch einfach zu wenig selbstbewusst gewesen und ja, und dann nachher bin ich aus dem Start rausgezogen und dann wirklich meine Beine haben komplett zugemacht. Ich bin wirklich ferngesteuert gefahren, ich habe meine Füße halb und nicht gespürt. Also dort bin ich wirklich am Druck erlegen.
Ja.
Und dort habe ich wirklich das erste Mal in meiner Karriere gemerkt, dass der Dario mit der grossen Schnarre einfach mal schön ruhig ist. Ja. Und das war eine Erfahrung, das haben wir extrem gut. Olympia ja, das war der erste grosse Anlass für mich. Und das, das erste Mal die Startnummern anhaben mit diesen vielen Ringen drauf, das ist schon extrem speziell. Und für einen wie mich, der das alles immer verfolgt und Olympia, das ist wirklich das Größte, das ist wirklich, da bin ich ein bisschen im Druck wirklich erlegen.
Wann war das, welche Olympia?
Das war in Pyeongchang 2018, das waren die ersten. Und dort, eben, man muss auch sagen, ich hatte dort zwar mein erstes Podest in dieser Saison, ziemlich im ersten Rennen. Aber ich bin überhaupt nicht irgendwie als Medaillenkandidat eigentlich reingegangen. Logisch, sage ich auch immer, als Athlet gehst du, jeder, egal wie gut er ist, geht dort rein und will eine Medaille gewinnen. Und so war es auch bei mir gewesen. Ich hatte wirklich den grossen Traum gehabt. Aber eigentlich war es völlig unnötig gewesen, dass ich nervös bin, weil ich in dieser Ausgangslage war, es erwartet niemand etwas von mir und ich kann jetzt einfach nur Spass haben. Aber um das zu checken, das drückt eben ein paar Jahre.
Aber bist du dann im zweiten Rennen oder dritten, im nächsten Rennen dann viel lockerer gewesen nach dem ersten?
Ja, bei uns gibt es aber leider nur einen Reihauf. Ja. Ja. Darum eine Chance, das ist natürlich schon extrem hart bei unserem Sportart. Oder? Wir haben eine Chance an Olympia. Und that's it. Und dann 4 Jahre lang wieder warten und dann kommt die nächste Chance. Und so war es dann in Peking. Dort ja, bin ich 13. nach der Quali und dann bin ich eben genau auf den Andreas Brommecker gestoßen. 2 Zehntel Rückstand verloren. Es war relativ knapp, ein gutes Duell. Aber hilft dir, mit dem kannst du natürlich auch nichts kaufen, oder?
Ja.
Aber gleich, trotzdem muss ich sagen, auch dort war es eigentlich eine gute Performance. Aber mit allen jetzt noch nicht lange. Ja.
Aber du bist Olympia? Sieger?
Nein, nicht. Nein,
aber du willst das noch erreichen.
Ich will das noch erreichen.
Also du sagst, bis ich nicht Olympiasieger war, fahre ich weiter, auch mit 44 Jahren.
Ja, schlussendlich ist das Ziel, auf jeden Fall. Und das ist auch mein grosses Ziel jetzt für die kommende Olympiade. Aber so verbissen bin ich dann nicht. Wenn ich dann etwas nicht erreiche, dann kann ich das auch abhaken und ich werde einfach alles daran setzen, dass ich es schaffe. Aber wenn es nicht lange, dann lange es nicht. Weil schlussendlich wollen es alle Athleten. Und ich glaube, ziemlich alle geben alles, um das zu schaffen. Und wie gesagt, bei uns hast du nicht wie im Schwimmen, hast 15 Chancen, ja. Hast eine Chance. Oder? Und das macht es extrem schwierig.
Ja. Aber es macht es wahrscheinlich auch umso spannender, beziehungsweise umso aufregender, oder? Wenn du dann am Start stehst und du weißt, du hast jetzt genau eine Chance zum Weiterkommen und sonst bist du weg.
Ja, ja. Das ist so, ja. Aber das ist genau der Nervenkitzel. Ja. Ich will auch an dem Tag in Livigno, das ist am 8. Februar, wenn ich Start stehen. Wir können sagen, hey, alles geht dafür. Und jetzt stehe ich am Start und dann will ich einfach in das Tunnel hineinkommen. Mehr liegt nicht, ob ich dann wahrscheinlich Olympiasieger werde oder nicht. Es liegt irgendwo durch, vielleicht auch nicht in meiner Macht. Vielleicht ist einer Abkill besser als ich und dann putzt er mich weg oder eben nicht. Oder vielleicht habe ich jetzt Rennglück, vielleicht habe ich es nicht. Das brauchst du natürlich auch immer ein bisschen.
Ja, ja klar, das gehört auch dazu. Oder?
Bei unserem Sportler musst du sagen, immer wieder, du musst nicht der Beste sein, um ein Rennen gewinnen, du musst auch immer deinen Gegner schlagen.
Ja.
Du kannst auch Quali, kannst nur als 16. Beste abschliessen, aber wenn du immer nur den Gegner schlägst, dann gewinnst du das Rennen.
Irgendwann bist du dann durch, oder?
Genau, ja.
Ja, ja. Du bist jetzt wie alt?
Ich bin Risk geworden dieses Jahr, genau. Ja.
Zum Runden geputzt.
Danke. Ja.
Hast du dir ein Alter Limite gesetzt, wo du sagst, hey, bis dann will ich fahren oder bis dann traue ich mir zuzufahren und dann irgendwann...
Nein, gerne nicht. Ich nehme es von Jahr zu Jahr ist untertrieben. Ich lebe schon in Zyklen, in Olympia-Zyklen. Und, für mich ist jetzt klar die Olympiade und dann ist auch klar, dass ich 4 Jahre lang noch mal fahre und wenn es gut kommt, sogar in 8 Jahren. Eben, da hängt es natürlich mit Erfolg, mit Gesundheit, mit finanziellen Mitteln und so weiter. Es hängt, ob man dann eine Familie hat mal oder nicht, ob es alles aufgeht. Aber jetzt mache ich für den Fall mal die Olympiade und dann sehen wir weiter.
Finanzielle Mittel ist noch ein spannendes Stichwort. Ich kenne es ein bisschen aus dem Skifahren, aus dem Behindertenskifahren, dass das ja extrem schwierig ist, dass man nur von dem Sport leben kann. Dass aber trotzdem versucht, wahrscheinlich irgendwann zu sagen, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit beides machen, einen Job 50%, 40%, was auch immer, und dann gleichzeitig noch Vollgas beim Sport geben.
Ja.
Wie schwierig ist das, den Weg zu gehen, dass man irgendwann sagt, hey, jetzt kann ich voll auf die Snowboard, auf die Sportkarte setzen und muss nicht nebenbei noch etwas schaffen?
Ja, es ist extrem schwierig, aber ich sage, schlussendlich, die Zeit haben wir eigentlich im Sommer, um noch nebenan etwas zu arbeiten. Das ist sicher die Herausforderung, um etwas zu finden. Oder? Weil ich kann nicht einfach einen Teilzeitjob anfangen. Ich muss noch können, einen flexiblen Teilzeitjob einfach dort, wo ich immer reinschauen kann und kommen und gehen, eigentlich, wenn ich will. Und ja, finde das einmal.
Das ist schwierig, oder?
Das ist schon eine Challenge. Aber sonst natürlich auch von Sponsoringgeldern noch zu leben, das ist natürlich eine grosse Herausforderung. Ja, Stand jetzt funktioniert, aber ich bin immer am Grübeln und machen und tun. Wie kann ich nebendran etwas aufbauen, aufgleisen, wo ich eine finanzielle Sicherheit habe? Ja, weil sicher der Weg, den ich jetzt mache, der ist extrem zehrt. Weil einfach immer die Sponsoring-Anfragen und so, das ist extrem aufwendig, oder? Und wir sind in der Sportart daheim, aber das weißt du auch bei dir. Ist nicht einfach. Da wirst du nicht gesucht und gemacht und tun. Da musst du
selber suchen sein.
Da musst du selber suchen. Und ich mache das sicher relativ professionell, würde ich mal sagen. Aber zum Teil oder sehr viel stoße ich da schon auf Granit.
Machst du das alles allein oder hast du das Team hinter dir?
Nein, ich mache es schon allein. Ich vermarkte mich und meine Frau zusammen, also als Snowboard-Couple. Und ja, nein, mache das eigentlich allein. Ich mache es sehr gerne. Das ist ein bisschen mein Job, auch im Sommer, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich bin da natürlich auch immer eben auch ein bisschen innovativ. Ich probiere mit Gönneranlässen etwas Spezielles aufzugleisen. Dieses Jahr machen wir zum Beispiel einen Gönneranlass mit dem Claudio Zuccolini zusammen, mit dem Comedian. Das ist ein bisschen etwas, ja, so ein bisschen reinkommt, zusätzlich. Und ich probiere natürlich auch, zum attraktiv bleiben für die Medien. Also, und ich glaube, schon mit meiner Frau zusammen haben wir schon ein bisschen eine coole Geschichte. Als Ehepaar, wo beide gleich erfolgreich sind, weil sie ist ja Vize-Weltmeisterin, ist das sicher noch spannend, aber auch das ist natürlich schwierig zum Vermarkten. Ja.
Ja, und trotzdem kann man im Weg meistens irgendwie, ich finde gerade mit der Digitalisierung heute Social Media.
Genau.
Ja. Wie bist du zu Social Media? Grundsätzlich bist du einer, der das häufig nutzt und so, oder eher so, ja, wenn es eben fürs Marketing, wenn es braucht, aber sonst privat eigentlich weniger.
Doch, ich nutze es schon. Aber ja, zum Teil vernachlässige ich es ein bisschen. Man muss mich immer ein bisschen in der Nase nehmen, um Sachen zu machen. Oder auch Umsetzungen, das ist zum Teil schwierig. Oder? Wenn man mal eine Anfrage hat von diesem Produkt und das, so mal etwas aufladen, dann finde ich immer, dann fehlt mir ein bisschen Kreativität, obwohl ich eigentlich grundsätzlich noch kreativ wäre. Erstmal, mein Content ist echt authentisch und das bin ich. Und das, so macht es mir Spass eigentlich.
Und das soll es ja auch sein, oder? Du selber authentisch nach aussen.
Ja.
Hey Dario, danke dir viel mal, dass du dir Zeit genommen hast für Sportsfreunde, um hier einen Erfolg zusammen aufzunehmen. Danke dir viel mal. Es hat mir sehr viel Spass gemacht, hoffe dir auch.
Ich danke dir auch.
Wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank. Merci vielmals.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.